Ich bin blau. Okay, vielen Dank, Olaf. Ja, wir leben in wunderbaren Zeiten, wo Gott viel tut und noch mehr tun möchte, wo Gottes Reich expandiert. Einige Menschen sagen, ach, Gott tut große Dinge. Ja, das tut er auch. Also er tut wirklich große Dinge. Aber wenn man sagt, Gott tut große Dinge, und wenn man dann Gott die Ehre gibt, wie wir so schön sagen, dann ist das nur die Hälfte der Wahrheit. Warum? Weil wir dann nicht sagen, dass Gott es durch uns tun will. Also wir sind nicht einfach nur Zuschauer und sagen toll und preisen Gott, was hier alles richtig ist, sondern wir sind Akteure. Gott tut es durch uns. Amen. Durch seine Gemeinde, durch sein Volk weltweit. Andere sagen, ach, das wird alles noch viel, viel, viel schlimmer. Es ist so eine schlimme, so eine furchtbare Zeit. Und das ist auch nur die Hälfte der Wahrheit. Denn Gott will viel tun. Gott will große Dinge tun. Und ich habe das vorhin gelesen aus Jeremia 49, 38. Gott wird einen Thron in Elam aufrichten, weil wir viele unserer Freunde und Geschwister aus dem Iran getauft haben. Ja, Gott richtet seinen Thron auf und da steht es weiter und er wird den König, die Königsten, Könige und die Obersten absetzen, die jetzt regieren in ihrer finsteren Herrschaft. Gott richtet seinen Thron auf und das will er in unserem Herzen machen, das will er bei jedem machen. Gott will seinen Thron aufrichten und das sollen wir erleben. Und das Thema heißt heute, ist vielleicht ein merkwürdiges Thema. Ich habe mich auch gefragt, kann man das denn so sagen? Beschäftigt sein oder Gott erkennen? Fragezeichen. Das sieht ja so aus, als ob sich das ausschließt. Also entweder wir sind beschäftigt. Wer ist von euch beschäftigt? Na gut, jetzt im Moment nicht. Jetzt sitzt ihr hier, aber seid vielleicht auch beschäftigt. Aber ich bin ein viel beschäftigter Mann. Und ich meine damit nicht, dass man faul sein muss, um Gott zu erkennen oder wenig initiativ oder keinen Bock haben muss und dann so schlaff irgendwo rumhängt und sagt, ach, jetzt bin ich ganz schlaff, jetzt erkenne ich Gott. Das ist damit nicht gemeint. Als ich Pastor wurde, ich komme ja aus der Wirtschaft, ich habe früher einen anderen Job, sage ich mal, gehabt, wo ich auch viel zu tun hatte und als ich Pastor wurde, da hatte ich manchmal fast ein wenig ein schlechtes Gewissen, wenn ich zu Hause gesessen habe und die Bibel gelesen habe oder gebetet habe. Da habe ich gesagt, ey, die anderen müssen jetzt arbeiten und du liest dir die Bibel, das geht ja gar nicht. Also das war nicht so extrem, aber so manchmal kam so ein klein wenig diese Gedanken. Ich meine damit, beschäftigt sein oder Gott erkennen, ich meine damit, dass wir erkennen müssen, wie der Teufel, ich sage es jetzt mal ganz bewusst, unser Feind, uns unnütz beschäftigen will. Ja, ich sage sogar religiös beschäftigen will manchmal. Und uns darüber die Gemeinschaft mit unserem Herrn stehlen will. Das ist das Thema. Also beschäftigt sein oder Gott erkennen. Und ich möchte einmal verschiedene Beispiele bringen aus dem Alten Testament, auch aus dem Neuen. Ich habe vorhin zu Olaf schon gesagt, weiß nicht, ob ich das alles heute mache. Wir können eventuell nächste Woche Fortsetzung machen, weil wir wollen ja noch Abendmahl nehmen. Aber schauen wir mal in Gottes Wort, schauen wir mal zu Adam und Eva. Die kennen wir, von denen haben wir gehört. Adam und Eva hatten eine enge, tiefe Gemeinschaft mit Gott. Und es heißt im 1. Mose 3, Vers 8 und 9, und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten umherging. Stellt euch jetzt dieses Bild mal vor. Stellt es euch einfach vor, so wie es geschrieben steht. Also er ging im Garten umher, als der Tag kühl war oder im wörtlich heißt es beim Wind des Abends. Also als so eine Brise, eine kühle Brise da durch den Abend wehte und Gott ging umher. Gott ging umher und das hat er wahrscheinlich jeden Abend gemacht. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn, hinter den Bäumen des Gartens. Das war nach dem sogenannten Sündenfall, nachdem sie in Sünde gefallen war und Gott nicht mehr gehorchten. Und Gott kam und er ging da umher, wie er vielleicht immer umhergegangen ist. Da rief Gott der Herr den Menschen und sprach, wo bist du? Ich schließe daraus, dass Gott wie immer den Menschen rief und auf einmal war der Mensch, oder den Menschen suchte und der Mensch war nicht mehr da. Und Gott sagt, wo bist du? Gott sagt, ich möchte heute so wie immer mit dir Gemeinschaft haben. Aber auf einmal war der Mensch nicht mehr da. Die Menschen haben sich hinter den Bäumen versteckt. Da gab es ja viele von. Es gab nicht nur den einen. Also sie hatten keinen Notstand, dass sie da aus Notstand heraus von dem einen essen muss. Es gab viele Bäume. Und sie hatten die Fülle. Und Gott wollte wieder Gemeinschaft mit den Menschen haben. Er wollte mit ihm durch den Garten schlendern. Lass uns das einfach uns mal so vorstellen. Einfach mal so vorstellen. Wie die Bibel das schildert. Das ist eine tiefe geistliche Wahrheit. Er wollte sich mit ihm unterhalten, mit den Menschen unterhalten. Er, der Mensch, Adam und Eva, sie sollten Gott ihr Herz ausschütten. Fragen stellen. Hast du Gott mal Fragen gestellt? Herr, wie ist das? Und warum hast du das so gemacht und so? Oder wissen wir alles? Wir wissen vieles, aber noch nicht alles. Ich stelle Gott manchmal Fragen und sage, Herr, wie meinst du das so, was da in der Bibel steht? Ich verstehe das nicht alles. Auf jeden Fall sollte der Mensch, und dazu war er geschaffen, das hat Gott so gemacht, eine ganz tiefe, innige Gemeinschaft mit Gott haben. Und ich finde, dies ist der Maßstab für jede Gemeinschaft, die Gott mit uns haben will, auch heute. Und ich sage einfach mal so, ich höre nicht akustisch, aber ich höre so in meinem Herzen, wie Gott ruft, wie er dich ruft und wie er mich immer wieder neu ruft. Wo bist du? Da kannst du deinen Namen einsetzen. Ist doch schön. Heute ist die Gemeinschaft für alle, die glauben, mit Gott wiederhergestellt. Und Gott ruft, wo bist du? Ja, wo bist du? Ach, ich bin so viel beschäftigt. Ich habe gar keine Zeit. Ich hatte schon mal darüber gesprochen und ich habe mal den Garten Eden so skizziert, deswegen deute ich es jetzt nur so an und spreche da nicht ausführlich drüber, dass Adam und Eva im Garten die Fülle hatten. Müsst ihr euch mal durchlesen, wie der Garten Eden so beschaffen war. Allein die Ausmaße des Gartens, vom Euphrat an bis nach Äthiopien. Vorstellen, was für ein Garten, habt ihr alle nicht solche Gärten? Keiner von euch hat solch einen riesigen Garten. Ich sage ja mal, ich habe nur einen Balkon. Also sie hatten Fülle. Gott sprach mit ihnen. Sie hatten Gotteserkenntnis. Es war absolut herrlich. Es war die reinste Wonne. Eden heißt ja Wonne. Wonne, wirkliche Wonne. Es war das absolut Schönste, Herrlichste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Und ich sage es noch einmal, weil ich das davon so überzeugt bin, solch eine Gemeinschaft will Gott der Vater heute wieder mit seinen Erlösten haben, das heißt mit dir und mit mir. Da kann man nur Halleluja sagen, stimmt's? Und dann noch etwas, was mir aufgefallen ist. Lesen wir im 1. Mose 2, die ersten drei Verse. Als Gott Adam und Eva geschaffen hatte, stellt euch mal vor, den riesigen Garten, gab ihnen ja den Auftrag, den Garten zu bebauen und zu bewahren. Also das waren keine Faulenzer. Das war nicht das Schlaraffenland. Wird manchmal falsch dargestellt. Aber nachdem Gott Adam und Eva erschaffen hatte, was war da? Dann war erstmal ein Feiertag. Am 7. Tag. Habt ihr euch darüber mal Gedanken gemacht? Am 6. Tag hat er die Menschen geschaffen. Und jetzt hätten sie ja loslegen können. Und erstmal arbeiten. War ja viel zu tun. Kennt ihr auch, wenn ihr Montag an euer Tagewerk geht oder egal an welchem Tag, wie viel dann zu tun ist, dann ist wirklich viel zu tun. Ich kenne das. Berge an Arbeit. Aber jetzt hat Gott die Menschen geschaffen und jetzt sagt Gott, so jetzt ruht erstmal. Es war der 7. Tag. Ruht immer. Der hat einen Feiertag. Das Erste, was die Menschen machen mussten, ich sag mal mussten, war Ruhe haben. Macht euch darüber mal Gedanken. Entspannen. Relaxen, chillen, würde man heute sagen. Aber nicht so, wie die Menschen das manchmal machen, sondern in Gemeinschaft mit Gott. Dann kam Gott und dann ging er im Garten umher und die Menschen hatten einfach mal Entspannung. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, ich weiß, 1000 Gedanken kommen und sagen, ja, aber es muss doch und das geht doch nicht. Kenne ich alles. Deshalb ja auch die Predigt. Und dann kam der Teufel, ich betrachte es jetzt ganz bewusst mal aus dieser Perspektive, man kann das auch aus anderen Perspektiven betrachten, dessen bin ich mir klar. Aber dann kam der Teufel und der Teufel, 1. Mose 3, fing an, sie zu beschäftigen. Und er sagte, ich sage es mit meinen Worten, ihr müsst irgendetwas machen. Das ist nicht genug. Es gibt noch mehr. Und ihr müsst etwas tun, um eine intensivere Gemeinschaft mit Gott zu haben. Nee, so geht das nicht. In Klammern, wie Gott sich das vorgestellt hat. Das muss anders gemacht werden. Heute kann man doch nicht mehr so wie früher. Und heute, in der heutigen Zeit, kann man doch nicht mehr das so glauben, wie es in der Bibel geschrieben steht. Das geht doch nicht. Merkt ihr, die Versuchungen sind immer die gleichen. Und der Teufel will uns aus unserer Beziehung mit Gott herauskicken. Er lanciert Unzufriedenheit in ihre Beziehung mit Gott. Der Teufel, der will immer wieder die Beziehungsebene mit der Leistungsebene vermischen oder vertauschen. Immer wieder. Aus der Unzufriedenheit heraus, aus dieser Unzufriedenheit entstand der Sündenfall. Daraus entstand der Verlust der Gemeinschaft mit Gott. Und das macht er heute noch so. Er will Gemeinschaft austauschen durch Religion und durch religiöse Leistung. Kommt euch vielleicht ein bisschen hart vor, aber ich bin fest davon überzeugt, dass es so ist. Schauen wir mal uns eine Bibelstelle an, die hat eine ganz bestimmte Bewandtnis und die möchte ich hier einfügen, weil sie hier so gut hinpasst. Der Mensch, er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Am 1. Januar haben wir ja hier für die Gemeinde, konnte jeder nach vorne kommen und sich ein Losungswort ziehen. Wir haben dafür gebetet, jeder Leiter für seine Gruppe. Und da habe ich für die Gemeinde, also auch für mich persönlich, aber auch für die Gemeinde ein Wort gezogen. Und dies ist das Wort für die Gemeinde. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, was aus dem Mund Gottes hervorgeht. Diese Geschichte oder diese Begebenheit oder dieses Wort sagt Jesus ja dem Teufel. Also hier geht es auch um Versuchung. Der Teufel kam zu Jesus und versucht ihn. Jesus hatte 40 Tage und Nächte gefastet. Und wenn man sich mal ein wenig mit Fasten beschäftigt, wie Fasten so abgeht, also ich habe noch nie 40 Tage gefastet, muss ich bekennen. Ich sage nicht, wie viele Tage, aber 40 noch nicht. Und dann ist es so, beim Fasten ist es so, dass man nach 2 bis 3 Tagen, also wenn man die ersten 2, 3, 4 Tage überwunden hat, wo man etwas Hunger hat, logischerweise, dass man dann eine Zeit hat, wo man ganz gut klarkommt, wo man wenig oder gar kein Hungergefühl hat. Es heißt übrigens Fasten und Beten, nicht Fasten und im Tiefbau arbeiten, das auch nochmal so nebenbei gesagt. Also Fasten hat nur dann einen Sinn, wenn man sich wirklich Zeit nimmt für Gott, sonst bringt das nichts. Das kann es sogar gefährlich werden. Also Fasten und Beten, das ist immer in diesem Zusammenhang. Das nur so im Klammern. Und dann kommt man ganz gut klar. Dann hat man keinen Hunger. Dann kommt man zurecht. Aber bei einem gesunden Menschen, nach spätestens 40 Tagen, meldet sich dann, ja ich sag's mal, ein wahnsinniger Hunger. Ein ganz starker Hunger. Und dieser Hunger ist dann wirklich gefährlich. Wenn du diesen Hunger verspürst nach so vielen Tagen, dann musst du was essen. Dann musst du was essen. Und in der Bibel steht dann, als er 40 Tage gefastet hatte, hungerte ihn. Das war jetzt nicht nur so ein bisschen Hunger, wie ich nachher habe um 12 Uhr, bevor ich um 1 Uhr Essen kriege. Da kann ich dann vielleicht noch eine Stunde länger warten. Aber Jesus hatte nicht viel mehr Zeit. Er musste jetzt etwas zu essen kriegen und er war in der Wüste. Und dann trat der Teufel zu ihm, heißt es. Merkt ihr? Genau an dem Punkt, wo er schwach war, dann kommt der Teufel. Und dann sagt der Teufel ihm, wenn du Gottes Sohn bist, dann sprich zu diesen Steinen, dass sie Brot werden. Und ich habe mich gefragt, jetzt wieder neu, weil ich dieses Wort gezogen habe, was war das Besondere an dieser Versuchung, aus Steinen Brot zu machen? War das schlimm? Hätte doch machen können. Andermal hat Jesus aus Wasser Wein gemacht. Kann er genau aus Stein Brot machen. Ich sehe da keinen Unterschied. Im Alten Testament sehen wir fantastische Wunder und manchmal so banale Dinge. Da hat einer mit einer Axt gehackt und die Axt fiel ins Wasser zur Zeit des Propheten Elisa, einer von den Prophetensöhnen. Und er sagt, oh weh, das ist gar nicht meine Axt, die habe ich mir nur geliehen. Ja gut. Und dann kommt der Prophet Elisa und macht, dass die Axt wieder schwimmt. Die schwamm auf einmal oben und der Typ nimmt sie wieder raus und alles war klar. Ja, dann hätte Jesus doch auch jetzt, wo er so starken Hunger gehabt hätte, wo es um eine existenzielle Sache geht, aus den Steinen Brot machen können. Warum kann er das denn nicht machen? Was war denn die Versuchung daran? Jetzt sage ich euch etwas. Das ist meine Erkenntnis, das war gar nicht die Versuchung, aus Steinen Brot zu machen. Das war gar kein Problem. Das Problem lag woanders. Das Problem war subtiler und tiefer und hat mit unserer Beziehung zu Gott zu tun. Vorher, 40 Tage vorher, hat Jesus sich taufen lassen. Und als er sich taufen ließ, als er aus dem Wasser herausstieg, sagt die Bibel, das bezeugt Johannes der Täufer, da kam eine Stimme vom Himmel, die sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Darauf bezieht sich die Versuchung. Ich komme da gleich drauf. Dies ist mein geliebter Sohn. Das war zu einem Zeitpunkt, als Jesus noch keine Wunder gewirkt hatte, als noch keine Kranken geheilt wurden, kein Toter auferstand, nichts getan wurde, wo sich auch noch nicht seine Gegnerschaft formiert hatte, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, um ihn anzugreifen. Gar nichts. Er war noch ganz im Hintergrund und zum ersten Mal trat er aus dem Schatten heraus und ließ sich taufen, wie viele, viele andere auch von Johannes dem Täufer. Und Gott, der Vater, sprach zu ihm. Und es geht hier um Identität. Und Gott, der Vater, gibt ihm eine Identität. Er sagt: Du bist mein geliebter Sohn. Er war Gottes geliebter Sohn, ich habe es schon mal gesagt, weil er es war. Nicht, weil er irgendwas gemacht hat. Nicht, weil er Tote auferweckt hat. Nicht, weil er irgendwas gemacht hat. Sondern einfach, weil er es war. Und dann ging er in die Wüste, um zu fasten. Und jetzt kommt der Teufel und hört mal, was sagt er? Wenn du Gottes Sohn bist, merkt ihr etwas? Er stellt diese Identität in Frage. Er vermischt die Beziehungsebene mit der Leistungsebene. Er sagt: Jetzt mach was, jetzt beweise es. Das war die Versuchung, nichts anderes. Das war das Problem. Und was sagt Jesus? Jetzt sagt er das. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes ausgeht. Und wenn man hier in den griechischen Grundtext hineinschaut, dann steht für Wort ein Wort, das heißt Rema, nicht Logos. Logos ist das gesamte Wort und Rema ist ein Wort, gesprochen von Gott in die Situation. Und das war das Rema: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und Jesus sagt: Davon lebe ich. Das ist entscheidend, was Gott über dich gesagt hat. Und Gott spricht zu dir über deine Identität. Merkt ihr etwas? Und was ist deine Identität und meine? Ja, Kinder Gottes zu sein, Söhne und Töchter zu sein, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Und jetzt bekommt das Thema der Predigt, hoffe ich, auch für euch einen Sinn. Jetzt bekommt es einen Sinn, beschäftigt sein oder Gott erkennen. Ja, natürlich Gott erkennen. Und ich meine diese Art der Beschäftigung, dass wir immer irgendetwas tun müssen, um irgendetwas zu beweisen. Ja, du musst mehr beten. Ja, bitte tu es. Aber du bist trotzdem Gottes Sohn und Gottes Tochter, auch wenn du wenig betest. Das ist vielleicht keine Botschaft, die man so oft von der Kanzel hört, aber es ist die Wahrheit. Und wenn du eine Stunde betest, ich habe es auch schon öfter gesagt, dann kommt der Teufel oder irgendjemand und sagt: Warum hast du denn nicht zwei gebetet? Ja, wie viel soll man beten? Alle Zeit. Gut, das wäre ein anderes Thema. Also der Teufel will unsere Beziehung durch Religion ersetzen. Das ist der Hauptangriffspunkt des Teufels bis heute. Er will es ersetzen durch Beschäftigung, durch Leistung. Das ist die Versuchung. Jesus hat es erkannt. Könnte man noch viel drüber sprechen. Ich möchte über Noah sprechen. Noah, das war so ein Typ, der lebte ja nicht lange nach Adam und Eva, wenn man die biblische Chronologie so betrachtet. Ja, was war das für einer? Schauen wir uns mal die Zeit an, in der Noah lebte. Und Jesus berichtet über diese Zeit in Matthäus 24, als er von der Zeit seines Wiederkommens spricht. Und er sagt: Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und es nicht erkannten, bis die Sintflut kam und sie alle dahin raffte, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Ich habe mich gefragt, vielleicht fragt ihr euch das auch, woran besteht denn das Schlimme bei den Zeiten Noahs? Sie aßen und tranken, tun wir da auch, oder nicht? Ist das Sünde, zu essen und zu trinken? Gut, es kommt darauf an, was man trinkt, aber ist eine andere Sache. Aber hier wird das normale Essen und Trinken, wie wir es alle tun, bezeichnet. Heiraten und verheiraten, ist das was Schlimmes? Dieses Jahr werden einige heiraten. Ich freue mich schon drauf, dass ich die Ehe vollziehen darf, dass ich daran beteiligt sein darf. Ist was Schönes, ich freue mich darauf. Bin ich ein Sünder, weil ich jemand verheirate? Nein. Aber warum erwähnt Jesus das? Ja, Jesus sagt, die Menschen waren so beschäftigt. Das ist der Punkt. Sie waren immer mit irgendetwas beschäftigt. Es wird so sein wie in den Tagen von Noah. Und dann steht da ein Wort, sieht man vielleicht erst auf den zweiten Blick. Und da heißt Vers 39, und sie es nicht erkannten. Merkt ihr etwas? Das war der Punkt. Sie erkannten die Zeiten, die Zeichen der Zeit nicht. Sie erkannten nicht, was Gott geplant hat, was Gott wollte. Und sie es nicht erkannten. Sie hatten keinen geistlichen Durchblick. Sie haben viel getan. Und wir können viel tun und ich kann viel tun. Ich muss mich um die Gemeinde kümmern. Ich habe viel zu tun. Aber diese viele Arbeit, die gut ist und okay ist, wenn wir nicht aufpassen, wir alle, kann es uns dahin führen, dass wir nichts erkennen, dass das Eigentliche an uns vorbeirauscht. Habt ihr eine Ahnung vielleicht davon oder rede ich nur von mir? Ich möchte noch eine Bibelstelle euch, das ist eine Parallelstelle eigentlich zu der aus Matthäus 24. Da sagt Jesus auch zu den Menschen, die in den letzten Tagen leben und er ermahnt sie und er warnt sie und er sagt, habt aber Acht, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit und Sorgen des Lebens und jener Tag unversehens über euch kommt. Habt Acht, passt auf. Gut, jetzt Rausch und Trunkenheit, also was machen wir ja nicht. Ne? Das klammern wir mal aus. Aber da steht etwas neben Rausch und Trunkenheit, was ja nicht gut ist, Lebenssorgen. Lebenssorgen. Eure Herzen beschwert durch Lebenssorgen. Ich könnte jetzt fragen, wer macht sich keine Sorgen? Oder wer hat sich noch nie Sorgen gemacht? Könnte ich mich nicht melden. Lebenssorgen. Sorgen, diese Lebenssorgen beschweren unsere Herzen. Und Jesus sagt, pass auf, dass eure Herzen nicht beschwert werden. Ja, beschäftigt sein mit vielen Sorgen, mit vielen Nöten. Jesus sagt einmal, da waren ja die beiden Schwestern, Martha und Maria. Martha, Martha, du machst dir viel Sorgen. Maria hat das gute Teil erwählt. Da haben wir es wieder. Das zieht sich durch die ganze Bibel, vom Alten bis ins Neue Testament. Das sind die Sorgen, die daraus, man muss sich um Dinge kümmern. Steht nicht, dass wir uns nicht kümmern, wir müssen uns um Dinge kümmern. Aber Sorgen ist was anderes. Das sind die Sorgen, die daraus resultieren, dass wir nicht in der Ruhe Gottes sind. Sorgen um unseren Lebensunterhalt. Was werde ich machen? Was werde ich tun? Und morgen? Und es könnte? Und es wird? Alles verständlich, ich kenne das. Sorgen um unseren Ruf. Wehe, einer kritisiert uns, dann ist ja unser guter Ruf dahin. Um unser Ansehen, auch in der Gemeinde, um unser Recht. Wir müssen ja unser Recht bekommen. Wisst ihr, und solche Sorgen, die sind so anstrengend. So anstrengend. Dadurch beschwert der Teufel unsere Herzen. Ich kenne einen Pastor, er hat es mir selber erzählt, der ist schon verstorben, also schon eine Weile her. Und er hat mir mal erzählt, er war irgendwo, irgendeiner Gemeinde, war nicht so sehr groß, aber auch nicht klein. Und hat da gedient, sehr, sehr lange Zeit, Jahrzehnte war er in dieser Gemeinde. Und auf einmal fing es an, dass es in dieser Gemeinde eine Opposition gab gegen ihn. Viele haben dann auf einmal ja, ihm das Leben beschwert, schwer gemacht. und negative Dinge über ihn geredet und Lügen verbreitet. Und er hörte das, die haben da und da haben sie das und das und das über dich erzählt. Und dann ist er immer dahin gefahren, erzählt er selber, und hat das klargestellt, weil das war ja eine Lüge. Hat er gesagt, nein, in Wirklichkeit war es so und so. Und er war gerade fertig, das klarzustellen, dann hört er, ja, da haben die so und so erzählt. Und er war immer dann hinterher und hat das klargestellt, weil das geht ja nicht. Bis Gott dann zu ihm gesprochen hat und hat gesagt, du, lass es. Ich kümmere mich um deinen Ruf, um dein Recht, um dein Ansehen, um deine Reputation. Das mache ich und ich bringe dich in Position. Du bist mein Diener, du musst dich darum nicht kümmern. Und das waren schlimme Sachen, die Leute gesagt haben. Und dann hat er eine Entscheidung getroffen, vor Gott eine Entscheidung getroffen. Ich kümmere mich nicht mehr, lass sie erzählen, was sie wollen. Interessiert mich nicht. Herr, ich gebe dir das alles ab. Und er sagte, von dem Zeitpunkt an hörte das Gerede auf. Und er war in der Ruhe Gottes. Merkt ihr etwas? Er war in der Ruhe Gottes. Das hat auch mit Glauben zu tun. Also die Menschen, auch die Christen, die sind ständig damit beschäftigt, mit irgendwelchen Dingen. Der Teufel hält uns ganz schön auf Trab. Mir kam da so ein Bild, das ist vielleicht kein schönes Bild für Menschen, aber mir kam das einfach, ich sag's einfach, wie den Hamster in seinem Laufrad. Kennt ihr den? Du bist immer irgendwie zu Gange, du bist immer zu Gange. Und es ist gut, wenn ihr viel zu tun habt. Es ist gut, wenn Gott uns Verantwortung gegeben hat. Es ist gut, wenn wir Dinge gestalten können. Das wollen wir auch. Das hat Gott in uns Menschen hineingelegt, wenn wir Dinge verändern können. Aber nicht auf Kosten dessen, wie es zu den Zeiten Noahs war und sie es nicht erkannten. Sie haben es nicht erkannt. Also, sie haben es nicht erkannt. Aber, ein gutes Aber jetzt. Es gab einen Menschen zur Zeit Noahs, einen, der war beschäftigt mit Gott. Und der hatte deshalb die richtige Erkenntnis. Das war halt Noah. Ein Menschen gab es. Es war Noah. Gott konnte mit ihm reden. Und Gott konnte ihm den Plan zur Erlösung unterbreiten. Noah war kein Faulpelz, er hat die Arche gebaut. Hey, das war was. Nebenbei, der hat ja auch noch seine anderen Sachen so gehabt. Der musste ja auch von irgendwas leben. Das vergessen wir vielleicht manchmal. Wir denken, der hat 120 Jahre nur die Arche gebaut. Nein, der muss sich auch um seinen Lebensunterhalt kümmern. Aber der war beschäftigt mit Gott. Der hatte den Draht zum Herrn und Gott sprach zu ihm. Und ich habe mir gesagt, ich möchte so ein Typ sein wie Noah. In die allen Einzelheiten unterbreitete Gott ihm den Plan zum Bau der Arche, wie groß und wie breit und wie tief und wie die Fenster waren oder gar keine Fenster, nur nach oben und was er da alles machen sollte. Keine Ahnung, können wir nachlesen. Durch sein Hören auf Gott, dadurch, dass er war halt ein Mensch, ein vielbeschäftigter Mann, ein fleißiger Mann, aber der war nicht in dem Laufrad des Hamsters. Ich nenne das jetzt mal so. Er war nicht mit so vielen unnützen Dingen beschäftigt. Deswegen konnte er ein Mann des Glaubens sein und er, Noah, wurde die Stimme Gottes für seine Generation. Ich habe mal hier auch ein Wort aus Hebräer 11, Vers 7. Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung empfangen hatte über die Dinge, die man noch nicht sah. Von Gottes Furcht bewegt eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch den Glauben verurteilte er die Welt und wurde ein Erbe der Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens. Aufgrund des Glaubens konnte er solche Dinge tun. Glauben bringt uns in die göttliche Ruhe. Unglaube oder Kleinglaube zieht uns da wieder raus. Dann sind wir wieder diejenigen, die alles machen müssen, die sich um jeden, ich hätte bald gesagt, Pups kümmern müssen. Um alles, was so anliegt, um alles, gibt so viel. Und wenn du nichts zu tun hast, dann gibt es wieder was Neues. Dann erzählt irgendeiner was Blödes über dich. Und da sind immer Leute da, die sagen, hast du gehört? Und in Sprüchen steht, man soll nicht auf die Stimme des Verleumders hören. Man soll nicht auf die hören, die einem hinterbringen, der und der hat das und das gesagt. Auf die soll man nicht hören. Weil das dich nur unruhig macht. Sollst du gar nicht sagen, ich will das nicht hören. Lass sie doch über mich reden, was sie wollen. Durch Glauben. Wodurch kam sein Glauben? Warum hatte er solch einen Glauben? Warum konnte er glauben und die anderen nicht? Warum kannst du glauben und die anderen nicht? Wobei ich hoffe, dass die anderen auch glauben können. Das steht im nächsten Vers. Hebräer 12. Da heißt es, deshalb lasst nun auch uns, also das sind wir heute, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, das sind alle diejenigen, die Wolke von Zeugen, die in Hebräer 11 erwähnt werden. Da werden viele, viele Menschen, viele, viele Helden, Glaubenshelden aus dem Alten Testament erwähnt. Deshalb lasst auch uns jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen. Also Sünde sowieso, aber auch jede Bürde, was der Teufel uns so auferlegt, lass es uns ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Und jetzt kommt es, indem wir hinschauen. Hört mal, laufen, indem wir hinschauen. Das ist der Punkt, nicht nur laufen. Laufen ist gut, aber nur laufen bringt es nicht. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Also der Glaube kommt von Jesus. Den kannst du nicht in dir machen. Du kannst nicht sagen, so jetzt strenge ich mich mal an zu glauben. Also jetzt strenge ich mich an. Vergiss es, das schaffst du nicht. Sondern der Glaube, der kommt vom Herrn und du fängst an zu glauben und du bekommst den Glauben, wenn du auf Jesus schaust. Und ich habe es schon mal gesagt, dieses Wort, was hier für hinschauen genommen wird, das heißt in Wirklichkeit wegschauen. Wegschauen auf Jesus. Das heißt wegschauen von den sichtbaren Dingen, von allem, was uns so beschwert, hin zu Jesus. Manchmal, also bedeutet hinschauen, wegschauen. Ich muss von Dingen wegschauen, von meinen Nöten, von meinen Problemen, hin auf Jesus. Einfach hinschauen auf Jesus. Das müssen wir machen. Und das hat er. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Das müssen wir immer vor Augen haben, was Jesus getan hat, dass er am Kreuz gestorben ist. Aber nicht nur, dass er am Kreuz gestorben ist, sondern auch, dass er sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Und eine super Nachricht, da sitzt er heute noch. Was macht er da? Er regiert, er herrscht und du bist mit ihm verbunden. Und in Epheser 2, Vers 6, da heißt es, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in den himmlischen Regionen, in Christus Jesus. Der Teufel sagt, aber dafür habt ihr keine Zeit. Du hast so viel zu tun. Jetzt fängt der Tag wieder an und du hast so viel zu tun. Guck dir mal deinen Schreibtisch an, da sind solche Berge von Ordnern. Ich habe so viel zu tun, das schaffst du nicht, das kannst du nicht. Du musst noch einige Dinge in Ordnung bringen. In deinem Haus ist noch so viel zu tun. Du musst die Küche wischen. Ja, die kannst du auch wischen. Aber schau auf Jesus. Schau weg von diesen Dingen. Glaube dieser Lüge nicht. Denn der Teufel will verhindern, dass auch du die Stimme Gottes für deine Generation wirst. Wir sollen Gottes Stimme sein für unsere Generation. Egal, ob wir alt oder jung sind oder ganz jung oder noch älter, spielt keine Rolle. Jeder, der hier sitzt, den hat Gott genommen und Gott hat ihn erwählt, Gott hat ihn beauftragt, Gottes Stimme, seine Stimme für deine Generation zu sein und Dinge zu wirken. Du sollst nicht nur staunend dastehen und die Dinge über dich ergehen lassen. Wie jetzt, wir freuen uns über die Geschwister, die sich haben taufen lassen. Aber Gott will dich beteiligen. Du bist damit drin. Du bist ein Teil von dem, was geschieht. Du bist eines seiner Söhne und Töchter, seiner Kinder. Und Gott sagt, ich will dich gebrauchen und dich habe ich erwählt. Und du bist in meinem Plan genau drin. Ja, er will in Elam einen Thron aufrichten. Du denkst, Elam ist wirklich der heutige Iran, der größte Teil des heutigen Iran. Er will dort einen Thron aufrichten und er hat es auch und er macht das auch. Aber du bist dafür gebraucht. Stell dir mal vor, in Elam richtet er einen Thron auf, vor Jahrtausenden schon gesagt. Keiner hat eine Ahnung, wie er das macht. Und jetzt auf einmal sind wir da mit drin. Ich weiß nicht, wie groß unser Anteil ist, das weiß ich nicht. Und in vielen, vielen anderen Dingen. Ist das nicht herrlich? Aber das können wir nur, wenn wir dem Laufrad des Hamsters entfliehen und wenn wir der Stimme der Versuchung widerstehen und wenn wir wegschauen von allem anderen, was uns hindern will, hin auf Jesus. Amen. Halleluja. Und jetzt mache ich Schluss. Oh, ich habe noch genug. Nächstes Mal kommt die Fortsetzung. Da spreche ich über Moses und da spreche ich über Jesus und da spreche ich über das Buch der Offenbarung. Denn da steht auch etwas davon drin. Amen. Und wenn wir heute, wir nehmen gleich Abendmahl. Und wenn wir das machen, dann sagen wir ganz bewusst, ja, ich möchte jetzt daran Anteil haben, an dem, was Jesus getan hat am Kreuz von Golgatha. Er hat ein großes Werk getan. Halleluja. Aber lass uns erst einmal beten. Vielleicht bist du ja mit angesprochen. Vielleicht war ja irgendwo, dass Gott gesagt hat, ja, also der Punkt. Oder wo Gott sein Finger genau auf irgendeinen Punkt gelegt hat. Wie gesagt, bei mir war es auch so. Dann möchte ich für dich beten. Und wer das möchte, der steht einfach auf. Steht einfach auf als ein Zeichen, sagen, okay, ich positioniere mich, ich brauche das. Ich will diese ganz besondere, diese ganz starke Gemeinschaft mit Gott. Und ich will nicht mehr einfach irgendwie beschäftigt sein und Dinge nicht erkennen. Ich möchte erkennen, was Gott für mich geplant hat und in meiner Situation vorhat. Das wäre okay. Ja, das ist nett. Dankeschön. Okay. Lass uns beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir dich erkennen dürfen, dich erkennen sollen, Herr. Herr, dass du das so geplant hast, Herr. Halleluja. Herr, und das ist so stark, Herr. Dass du, Herr, so wie damals Adam und Eva, dass du möchtest, dass wir so mit dir Gemeinschaft haben. Ja, so bildlich gesprochen, mit dir durch den Garten schlendern. Mit dir den Tag beginnen und mit dir den Tag beenden und dir Fragen stellen und mit dir zusammen sein und einfach eine tiefe, innige Gemeinschaft haben. Herr, und du siehst uns alle. Wir sind so verschieden, die wir alle hier sind. Vom Alter, vom Geschlecht, von der Situation, von unseren Anfechtungen und Herausforderungen, die wir haben. Jeder Einzelne. Wir stehen an verschiedenen Stellen unseres Lebens und haben verschiedene Erfahrungen gemacht. Sind alt und jung. Und Herr, ich bitte dich, komm du und hilf uns, wirklich diese Gemeinschaft mit dir zu haben. Hilf uns, Dinge zu erkennen, Herr. Hilf uns, Herr, dass wir nicht einfach irgendwie beschäftigt sind, auch mit religiösen Dingen, sondern dass wir wirklich echt beschäftigt sind mit dir, Herr. Und dass du uns Pläne mitteilen kannst, dass ein Download göttlicher Gedanken stattfindet. In unseren Geist hinein und im Namen Jesus, ich möchte das einfach freisetzen im Namen Jesus, Herr, weil du das möchtest, Herr, weil du gesagt hast, ich möchte das, Herr. Und diese göttlichen Gedanken, die sollen uns bewegen in unserem täglichen Leben, in morgens, mittags und abends, bei allem, was wir tun, ob wir im Tiefbau arbeiten oder vom Computer sitzen oder sonst irgendwas machen, wenn wir dein Wort lesen, wenn wir beten, aber auch wenn wir profane Dinge tun, die einfach getan werden müssen. Herr, du bist da, Herr, und du möchtest, dass wir dich erkennen. Und ich bitte dich darum, Herr, hilf uns, hilf mir, hilf uns, hilf meinen Geschwistern. Halleluja. Und ich danke dir dafür und ich preise dich, Herr, dass du uns siehst, Herr. Und dass du von dir aus, ja, alles getan hast, eine völlige Erlösung vollbracht hast, Herr. Und wir treten ein in das, was du getan hast, Herr. Und wir treten ein in das, was du tun willst in der Zukunft, Herr. Und du willst wirklich große Dinge tun und du willst uns gebrauchen. Ja, Herr, gebrauche uns. Halleluja. Herr, und du siehst alle meine Geschwister, alle, die jetzt vor dir stehen und die gesagt haben, ja, ich will das, ja, ich will das. Halleluja. Und ich danke dir. Und ich preise dich im Namen Jesus. Amen. Amen.